Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 63 unseres Podcasts. Der Schock, die Trauer sitzen noch immer tief. Ein 21-Jähriger hat am Dienstag in einem Gymnasium in Graz 10 Menschen erschossen und sich dann selbst das Leben genommen. Der Amoklauf ist das schlimmste Schulattentat in der Geschichte Österreichs. Der österreichische Kanzler Christian Stocker hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Es gibt Beileidsbekundungen aus ganz Europa. Die Frage, die sich jetzt auch stellt, ist, wie können wir die Schule in Südtirol sicher machen? Dazu sprechen wir hier im Podcast nun mit Sigrun Falkensteiner, Südtirols Schulamtsleiterin und Landesschuldirektorin. Doch nicht nur. Es gibt einige Themen, die wir heute in dieser Ausgabe offen ansprechen. Denn Falkensteiner sah sich dieses Jahr starker Kritik ausgesetzt. Von gleich mehreren Seiten. Ich wollte von ihr wissen, wie sie damit umgegangen ist und wie sie Bildung am Abgrund verhindern will. Frau Falkensteiner, schön, dass Sie hier sind bei uns im FF-Podcast-Studio.
Danke für die Einladung.
Nach dem Amoklauf von Dienstag in Graz fehlen uns allen die Worte. Als Landesschuldirektorin, als Schulamtsleiterin, was geht Ihnen durch den Kopf?
Das macht mich natürlich sehr, sehr betroffen. Zum einen, ich wage es mir gar nicht vorzustellen, die Bilder in dieser Schule, die Angst, die Verzweiflung auf allen Seiten, muss ich sagen. Also meine Gedanken gehen in solchen Fällen immer sehr schnell auch zu den Tätern, weil ich mich frage, was bringt einen Menschen dazu, in dieser Art und Weise ganz bewusst andere Menschenleben auszulöschen und dazu noch gezielt an einem Ort, den er kennt, wo er sicher auch noch Menschen kennt, die an diesem Ort sind, Erinnerungen da sind. Ja, ich frage mich da wirklich, was ist dahinter, welcher Hass, welcher Groll steckt in so einem Menschen? Ganz zu schweigen davon, wie es natürlich den Opfern und den Angehörigen geht und auch vor allem den Kindern, die diese Bilder sicher nie mehr aus dem Kopf bringen werden. Das macht mich sehr, sehr betroffen.
Ex-FF-Chefredakteur Hans-Karl Bitterlini, der ja mittlerweile Professor für interkulturelle Bildung an der Universität Klagenfurt ist, der schrieb gestern in einem Social-Media-Post, wie können wir die Verrohung stoppen? Sehen Sie hier auch eine Verrohung der Gesellschaft?
Also ich nehme schon wahr, dass die Grenzen des Respekts, ich nenne es mal so, sinken. Das ist natürlich ein Gewaltakt, der weit über die Grenze des Respekts hinausgeht, aber ich möchte es viel niederschwelliger ansetzen. Ich merke in Gesellschaft, und Schule ist der erste Spiegel der Gesellschaft, man sagt das so leicht dahin, aber dem ist so. Wir merken es auch in Schule, dass die Grenzen der Frage eines guten Miteinanders verschwimmen, sehr deutlich auch gesunken sind. Es gibt viele Grenzüberschreitungen in jeglicher Hinsicht. Und mir berichten auch Lehrerinnen, dass sie bei den Kindern wahrnehmen, dass Kinder sehr oft mit Bildern, auch virtueller Natur, konfrontiert sind, die sie ganz schwer aufarbeiten und die sie dann auch reproduzieren.
An Österreichs Schulen soll ja die kommenden Tage offen über diesen Amoklauf gesprochen werden. Lehrkräfte bekommen Unterstützung, wie sie das Thema mit den Schülerinnen und Schülern thematisieren können. Ist das auch an Südtirol-Schulen geplant?
Also wir haben jetzt nicht bewusst eine Offensive in diese Richtung, aber wir haben ja in der Deutschen Bildungsdirektion, in der pädagogischen Abteilung, die psychopädagogische Beratung, wo Psychopädagoginnen für Fragen aller Art den Schulen, also den Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen. Und hier hätten wir im Zweifelsfall auch eine schnelle Interventionsschiene.
Die Frage ist, wie kann denn Schule sicher gemacht werden? In Österreich ist jetzt schon eine Diskussion entbrannt, ob es denn Zutrittskontrollen an Schulen geben soll.
Also mich persönlich schreckt so eine Maßnahme eher ab, denn ich bin immer für das Vertrauensprinzip, das wir unseren Schülerinnen und Schülern entgegenbringen. Und seien wir ehrlich, wenn jemand wirklich so eine Tat plant, dann wird er oder sie alle Kontrollen umgehen.
Angesichts dieses dramatischen Amokslaufs wirken erstmal andere Themen blass und unbedeutend im Vergleich. Und doch haben Sie, Frau Falkensteiner, ein Schuljahr hinter sich, das Sie wohl wie kein anderes gefordert hat. Sehen Sie das genauso?
Es war ein besonderes Schuljahr. Es war ein herausforderndes Schuljahr. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der auch immer wieder versucht, den Blick dahin zu richten, wo vieles gut läuft. Und das durfte ich in diesem Jahr auch sehen und dafür bin ich dankbar.
Meine Kollegin Alexandra Aschbacher, die hat ja auch einen eigenen Podcast und die stellt immer als Eingangsfrage ihren Gästen, wie geht es Ihnen? Also Frau Falkensteiner, wie geht es Ihnen aktuell nach diesem Schuljahr?
ich will ganz ehrlich sein, mir geht es wieder besser.
Das Schuljahr ging ja noch nicht mal los, als der Fall Goethe-Schule plötzlich in allen Medien präsent war. Ich darf noch einmal ganz kurz erinnern, noch einmal ganz kurz ausholen, worum es ging. Es ging um das Disziplinarverfahren gegen die Direktorin dieser Bozner Grundschule, also gegen Christina Holzer, die eine spezielle Sprachklasse für Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen einführen wollte, die Sie dann, Frau Falkensteiner, als nicht gesetzeskonform hielten. Nachdem das Disziplinarverfahren öffentlich wurde, entwickelte sich der Fall zu einer politischen Debatte mit Ihnen im Mittelpunkt. SVP-Ortsgruppen forderten ihren Rücktritt, der Heimatbund machte gegen Sie mobil, genauso wie die Südtiroler Freiheit und die Freiheitlichen und nicht zu vergessen die Tageszeitung Dolomiten. Was haben diese Wochen mit Ihnen gemacht?
Ich durfte in dieser Zeit sehr, sehr viel lernen. Zum einen über ein System, auch über die Gesellschaft, auch über die Frage, wann und wie sprechen wir miteinander und wann sprechen wir ausschließlich übereinander. Ich habe wahrgenommen, dass sehr viele Menschen über mich gesprochen haben, ohne mit mir zu sprechen. Und auf persönlicher Ebene war es natürlich sehr, sehr herausfordernd für mich. Manchmal habe ich mich gefühlt wie im falschen Film, um das so ein bisschen flach auszudrücken. Aber ich habe sehr, sehr viel für mich gelernt, für mich persönlich.
Die Debatte war ja zum Teil richtig emotionsgeladen. Die Neue Südtiroler Tageszeitung hat sogar davon gesprochen, man habe sie wie den Kippenberger Frosch ans Kreuz genagelt. Haben Sie das auch so empfunden?
Also ich muss sagen, ich habe dieses ganze Jahr noch nicht aufgearbeitet. Ich habe einfach versucht, in dieser Zeit weiterzumachen, vor allem an den Werten festzuhalten, an die ich glaube und von denen ich überzeugt bin, dass wir sie in Schule hochhalten müssen. Ich habe versucht, meine Person zurückzustellen, obwohl es schwierig war, weil natürlich immer wieder auch meine Person in den Vordergrund geschoben wurde. Ich werde das noch für mich aufarbeiten und ich werde sehen, zu welchen Schlüssen ich komme.
Steht das jetzt im Sommer an?
Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich jetzt für den Sommer mache, aber es steht auf alle Fälle an.
Sie erhielten ja Rückendeckung von Bildungslandesrat Philipp Achammer und auch vom Bildungsdirektor Gustav Czernet. Wie oft haben Sie sich aber trotzdem gedacht, ich schmeiß alles hin?
Dieser Gedanke war sehr selten, weil ich jemand bin, der sagt, ich habe was begonnen und ich führe das auch zu Ende. Ich habe natürlich intern mit den vertrauten Personen und auch mit meinen Vorgesetzten darüber gesprochen, aber es war jetzt nicht ein Gedanke, der mich geleitet hat.
Hatten Sie das Gefühl, dass eine konstruktive Diskussion auch zum Wohl der Kinder überhaupt nicht mehr möglich war?
Ja, das war effektiv schwierig. Es war eben schwierig, rein auf der Sachebene zu bleiben. Es war eine sehr, sehr emotionale Diskussion, sehr häufig zum Teil auch mit Falschinformationen gefüttert, mit Angst untermauert und das ist nie ein guter Ratgeber.
Im vergangenen Herbst hat ja dann die Südtiroler Volkspartei einen parteiinternen Arbeitstisch zum Thema Muttersprachenunterricht eingerichtet. Elternvertreter und auch Schuldirektoren wurden angehört, Sie allerdings nicht. Haben Sie mal nachgefragt, warum eigentlich nicht?
Ich habe mir erlaubt nachzufragen, welche Expertise herangezogen wurde, weil ich habe jetzt, wie gesagt, nur aus den Medien verfolgt, was die Ergebnisse dieses Arbeitstisches waren oder die Schritte dieses Arbeitstisches. Und es wurde mehrmals erwähnt, Experten seien hinzugezogen worden. Wir versuchen ja auch mit Expertinnen und Experten zusammenzuarbeiten und ich hätte gerne diese Studien abgeglichen. Ich habe aber keine Antwort erhalten.
Aber welche Folgen hat es, wenn der Arbeitskreis konkrete Maßnahmen beschließt und Sie dann als Landesschuldirektorin, als Schulamtsleiterin nicht einbezogen werden?
Also für mich ist es wichtig zu unterscheiden, welches Gremium Maßnahmen beschließt. Wenn das eine Landesregierung ist, dann ist das natürlich bindend. Auch für mich, wenn ein parteiinterner Arbeitstisch, egal welcher Gruppierung, für sich einen Beschluss fasst, dann nehme ich das als parteiinterne Entscheidung auf, aber jetzt nicht als Maßnahme, die für mich bindend ist.
Blicken wir noch einmal zurück. Wir können knapp ein Jahr zurückblicken. Dort gab es ja die erste Mahnung an Direktorin Holzer. Was würden Sie heute denn anders machen?
Ich glaube, das Tempo, das wir an den Tag gelegt haben, war sehr hoch. Vielleicht auch selbst verschuldet, ich weiß es nicht. Wir waren natürlich zu Beginn des Schuljahres, die Zeit hat gedrängt. Das, was mich im Nachhinein überrascht hat, war, dass es nicht mehr um das Thema gegangen ist, sondern um die Person der Direktorin und um meine Person, was mit der Sache jetzt eigentlich nichts zu tun hat. Ich versuche, meine Arbeit professionell und sachlich zu machen, habe versucht, den vorgegebenen Weg auch zu beschreiten. Ich gebe zu, das hat auch Mut erfordert. Ich hätte auch wegschauen können, aber das liegt mir nicht.
Man muss aber schon auch sagen, der Fall Goethe-Schule hat die Menschen im Land berührt. Es gibt Ängste, es gibt Sorgen von Eltern. Wie erklären Sie also diesen Eltern, wie erhalten Ihre Kinder auch mit vielen nicht deutsch sprechenden Mitschülerinnen und Mitschülern eine gute Unterrichtsqualität?
Also zuerst mal müssen wir unterscheiden, wir haben in Südtirol einen relativ geringen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund beziehungsweise Schülerinnen und Schülern, die nicht zu Hause die deutsche Muttersprache sprechen. Weil in den Berichten schien es manchmal so, als würden wir jetzt überflutet, ich überspitze ein bisschen, von Massen an nicht deutsch sprechenden Kindern in unseren Schulen. Dem ist nicht so. Wir sprechen von ein paar Situationen, die auch mit gesellschaftlicher Entwicklung in den Städten zu tun haben. Was für mich interessant war, war, dass wir in Bozen in manchen Stadtvierteln schon lange eine Entwicklung dieser Art haben und dass, wenn es jetzt plötzlich in andere Stadtviertel überschwappt, die Empörung ganz groß ist. Also es scheint da auch Unterschiede in der Wahrnehmung zu geben. Was ich den Eltern entgegenhalten kann, sind Daten und Zahlen. Wir nehmen ja an den Lernstandserhebungen teil und dort sehen wir, dass die deutschsprachigen Kinder in den Bozener Schulen, um es am Beispiel von Bozen zu benennen, nicht schlechter oder weniger gut Deutsch sprechen als andere Kinder. Wenn ich an die Theorien des Spracherwerbs glaube, dass jede Sprache, die ich erlerne, mit der ich in Kontakt bin, auch die eigene Sprache befruchtet, dann kann das auch die Eltern beruhigen. Aber ich weiß, mit der Angst, die auch geschürt wurde, da helfen die Fakten manchmal nicht. Wir können nur unterstreichen, dass wir versuchen und alles dafür geben, den Schülerinnen und Schülern ein gutes Umfeld zu geben, ein deutschsprachiges Umfeld zu geben. Dann müssen uns die Eltern vertrauen.
Aber welche Alternativen, also zur Schaffung von sogenannten Sonderklassen zur Sprachförderung, gibt es denn?
Wir haben in den letzten Jahren sehr viel in das Thema Mehrsprachigkeit investiert, nicht bewusst also nur in das Thema Zweisprachigkeit, sondern wirklich auch Mehrsprachigkeit. Wir haben versucht, die verschiedenen Fachgruppen auch zusammenzubringen, in Richtung eines sprachsensiblen Unterrichts zu arbeiten. Wir haben Schulen ermutigt, auch gruppenteilig zu arbeiten, dort, wo es Sinn macht. Und es ist für mich immer die Frage, welchen Effekt möchte ich haben? Geht es ausschließlich um eine korrekte, perfekte deutsche Sprache oder geht es auch um ein Format des Einübens, des Zusammenlebens? Weil auch darum geht es. Unsere Kinder werden künftig nicht in einer rein deutschsprachigen, einsprachigen Welt aufwachsen. Will ich sie also schon auf diese Situation vorbereiten oder will ich sie möglichst lang unter Anführungszeichen behüten? Das ist so ein bisschen die Kernfrage.
Man muss ja auch sagen, der Fall oder das Thema Goethe-Schule war nicht der einzige Aufreger in diesem Schuljahr. Bei einigen Südtiroler Lehrkräften reißt gerade der Geduldsfaden. Es gibt Forderungen nach mehr Gehalt und nach weniger Belastung. Wie erzürnt sind denn Ihre Lehrkräfte?
Ja, also ich nehme sehr große Emotionen im Moment wahr. Ich nehme aber auch eine gewisse Spaltung wahr. Nicht in der Frage, ob das Gehalt angemessen oder nicht ist, da sind sich die Lehrpersonen einig und da unterstütze ich auch ihre Forderungen, denn es hat jetzt doch einige Jahre gedauert, bis verschiedene Inflationsmaßnahmen jetzt auf den Weg gebracht werden und das ist auch gut so. Spaltung meine ich jetzt mit Blick auf die angekündigten Maßnahmen, wo ich merke, dass es auch innerhalb der Lehrerkollegien unterschiedliche Zugänge gibt. Und ich bedauere es immer, wenn ein Thema die eigene Kategorie spaltet.
Und sehen Sie eine solche Spaltung?
Ich nehme die wahr, ich nehme die auch wahr in den Anfragen, die wir bekommen. Also es geht einmal um die Frage, ja, dürfen Lehrpersonen das überhaupt? Dürfen sie jetzt unterrichtsbegleitende Veranstaltungen bestreiken, sage ich unter Anführungszeichen, weil es wird ja Wert darauf gelegt, dass es kein Streik ist. Auf der anderen Seite bekomme ich aber auch Anfragen von Lehrpersonen, die sagen, wenn mein Lehrerkollegium das beschließt und ich mache es trotzdem, was blüht mir dann? Also das lässt für mich auch Rückschlüsse darauf zu, dass es unterschiedliche Zugänge gibt. Ich möchte das nicht werten, aber ich bedauere es, dass es grundsätzlich diese Spaltung gibt, denn die tut auch der Kategorie nie gut. Und diese Spaltungen, es ist nicht so extrem wie in der Corona-Zeit, aber die wirken nach.
Es gibt ja vor allem zwei Aktionsgruppen, einmal im Finchgau die Initiative Qualitätsmarke Bildung Südtirol und dann im Busteltal die Aktionsgemeinschaft Bildung am Abgrund. Letztere droht ja ab Herbst, wie Sie es angesprochen haben, keine Schulausflüge mehr durchzuführen. Es soll keine Betriebsbesichtigungen mehr geben, keine Kultur- oder Matura-Reisen mehr. Wie viele Schulen werden sich denn daran beteiligen? Können Sie das bereits abschätzen?
Also im Austausch mit den Schulführungskräften haben Sie berichtet, dass es im Moment so eine Art von Präventivbeschlüssen gibt, also wo man sagt, man schaut jetzt, was sich entwickelt auf Landesebene, gehaltstechnisch und wird dann letztendlich erst im Herbst entscheiden. Es gab ja auch gerade in den letzten Tagen eine Informationsveranstaltung von Landesrätin Amhof, die sich an die Lehrpersonen direkt gerichtet hat und auch aus erster Quelle sozusagen berichtet hat, was die Entwicklungen sind. Und ich denke, die Lehrpersonen werden jetzt über den Sommer schauen, wie es weitergeht. Es wurden auch ganz klare Schritte angekündigt und die Entscheidung wird dann im Herbst fallen.
Also welche Schulen sich am Protest beteiligen, muss ja das jeweilige Kollegium der Lehrpersonen entscheiden. Wie stehen denn eigentlich die Direktorinnen und Direktoren der einzelnen Schulen dazu?
Sie sind natürlich in einer schwierigen Situation, weil sie auch diese Spaltung wahrnehmen. Zum anderen natürlich auch eine Verpflichtung den Kindern, den Jugendlichen und den Eltern gegenüber haben. Wir haben versucht, die Direktorinnen und Direktoren insofern zu unterstützen, als dass wir aufgezeigt haben, was ist der korrekte Weg für gewisse Entscheidungen. Was kann blockiert werden, was kann nicht blockiert werden? Denn man hat einfach zum Teil auch in den sozialen Netzwerken ganz viele verschiedene Zugänge gehört. Und uns war es wichtig, einfach aufzuzeigen, was ist der korrekte Weg für eine Entscheidung.
Die Aktionsgemeinschaften, die fordern ja nicht nur die Abschaffung von Schulausflügen, sondern auch den Verzicht von externen Expertinnen und Experten. Und zwar von kostenpflichtigen Expertinnen und Experten, also die was kosten. Sorgen Sie sich hier nicht auch um die Qualität des Unterrichts?
Das ist eine gute Frage. Ich habe viel über das Thema nachgedacht. Und es ist ja so, dass grundsätzlich der Auftrag der Lehrpersonen darin besteht, an den Kompetenzen zu arbeiten, die in den Rahmenrichtlinien vorgegeben sind. Theoretisch, und ich weiß, das überspitzt jetzt ein bisschen, bräuchte es dazu keine externen Expertinnen und Experten. Diese bereichern natürlich den Unterricht, also das möchte ich jetzt nicht in Frage stellen. Aber es ist jetzt nicht so, dass, wenn dieser Bereich wegfällt, die Qualität des Unterrichts darunter leiden würde. Denn alles, was in den Rahmenrichtlinien steht, dafür sind Lehrpersonen auch zuständig und dafür haben sie auch in den letzten Jahren Verantwortung getragen.
Sind also diese Maßnahmen vielleicht auch eine Chance?
Also ich glaube, es tut uns ganz gut, einmal darauf zu schauen, was gehört überhaupt zu unserem Auftrag, denn das Thema steht für mich auch dahinter. Lehrpersonen haben auch sehr oft externe Expertinnen und Experten hereingeholt, weil auch die Gesellschaft sehr hohe Anforderungen an Schule hat. Und Lehrpersonen manchmal auch gesagt haben, ich schaffe das nicht alleine. Also so, ich glaube, ein gesunder Blick darauf, was können wir leisten, was ist auch unser Auftrag als Schule zu leisten, das schadet nicht. Ich habe es in der Corona-Zeit auch wahrgenommen, manche Lehrpersonen haben gesagt, es hat uns eine gewisse Ruhe im Unterricht, hat uns auch gut getan. Also ich versuche immer auf die Sachebene zurückzukommen und zu sagen, schauen wir drauf, was macht Sinn, in welchem Ausmaß macht es Sinn und wie können wir auf allen Seiten das gut unterstützen.
Was ich nicht ganz verstehe, wenn alle Ausflüge gestrichen werden, dann spielt sich ja alles zwangsläufig in der Schule ab. Das ist ja für die Lehrkräfte noch einmal anstrengender. Ist diese Forderung also nicht ein Schuss ins Knie?
Ich habe das auch von Lehrpersonen gehört. Ich bewege mich ja in Lehrerinnenkreisen, weil ich ja selbst Lehrerin war, dann geht das gar nicht anders und dafür bin ich auch dankbar. Ich habe auch von Lehrerinnen gehört, die gesagt haben, ich halte es ja selbst nicht aus, immer nur in der Schule zu bleiben. Ich möchte den Kindern auch das zeigen, was draußen ist.
Den Aktionsgruppen geht es ja nicht nur um mehr Wertschätzung für den Lehrberuf, sondern vor allem um das Gehalt. Sie haben es angesprochen, Sie bezeichnen Ihr bisheriges Gehalt als prekär. Dabei hat doch der Südtiroler Landtag im Mai einstimmig für eine Erhöhung der Lehrergehälter gestimmt. Erst soll es einen Inflationsausgleich geben, dann ab Jänner soll eine Gehaltsanpassung folgen. Meine Frage ist, warum flachen die Proteste dennoch nicht ab? Weil Sie sich nicht sicher sind, dass diese Gehaltsanpassung auch wirklich kommt?
Ja, zum einen fehlt wahrscheinlich das Vertrauen in die politischen Botschaften. Dahinter steht aber auch ein gewisser Mangel an Information, denn Gehaltsverhandlungen und auch jeder Inflationsausgleich, dahinter steht eine Riesenmaschinerie an Schritten, die auch gesetzlich vorgegeben sind und die auch einer gewissen Zeit bedürfen bei den Berechnungen. Und es hat letzthin mehrmals Ankündigungen gegeben und die Umsetzung hat dann einige Zeit gedauert. Und da ist dann vielleicht auch das Vertrauen ein bisschen verloren gegangen.
Ja, und dann gab es ja den Sager von Magdalena Amhof, der Landesrätin für Personal. Sie hat ja erklärt, dass Lehrpersonen in den vergangenen 25 Jahren eine Gehaltssteigerung von 77% erfahren hätten. Die Initiativen, also diese Aktionsgruppen, haben ihre Äußerungen aufs Äußerste kritisiert, also richtig scharf kritisiert. Hat die Landesrätin damit noch einmal zusätzlich Öl ins Feuer gegossen?
Ich bedauere es, dass dieser Saga aus dem Kontext gerissen wurde. Die Landesrätin hat am Dienstag bei der Informationsveranstaltung ganz deutlich gemacht, was diese 77% bedeuten. Und die bedeuten nicht eine Gehaltssteigerung, sondern es ist das Verhältnis zur generellen Preissteigerung. Also sie hat einfach aufgezeigt, wie die Gehaltsentwicklung insgesamt mit Blick auf alle Gehälter war. Es war nicht die Botschaft, ich bin ja nicht die Anwältin von Frau Amhof, aber es war wirklich nicht die Botschaft zu sagen, ihr verdient schon genug, sondern es war eine reine Rechnung, die aus dem Kontext gerissen wurde.
Meine Frage ist, sollten diese Gehaltserhöhungen, diese Gehaltsanpassungen nicht vielleicht auch mit einer Gegenleistung gekoppelt werden, zum Beispiel mit mehr Präsenzzeit der Lehrkräfte?
Ich glaube, wir müssen unterscheiden. Zum einen geht es jetzt darum, einmal nachzuziehen mit den Gehältern und den Lehrpersonen das zukommen zu lassen, sage ich auch ein bisschen deutlich, was ihnen zusteht. Also alles, was Inflationsausgleich betrifft, das steht den Lehrpersonen zu, da braucht es auch keine Mehrleistung. Was ich mir wünsche und was ja auch der Auftrag der Landesregierung an alle Tische ist, ist über einen neuen Kollektivvertrag zu sprechen, der klarer sein soll. Wir haben einen Kollektivvertrag, der relativ offen ist, für manche sehr zum Vorteil, für manche auch zum Nachteil. Und ich meine jetzt wirklich auch die Lehrpersonen selbst. Und hier wäre mein Anliegen, mehr Klarheit hineinzubekommen, damit es dann auch nicht diese Konfliktsituationen draußen in den Schulen gibt, Vorwürfe in Richtung der Schuldirektoren, jemand würde das großzügiger oder weniger großzügig handhaben. Also ich glaube, diese Diskussion braucht es. Für mich bedeutet es nicht zwingend mehr Präsenzzeit, sondern klarer geregelte Präsenzzeit.
Und wie sieht es aus mit einer stärkeren Einbeziehung der Lehrkräfte in die Sommerbetreuung zum Beispiel? Schließlich ist es ja jedes Jahr aufs Neue für die Eltern ein organisatorischer Kraftakt, 12 Wochen Sommerferien abzudecken.
Also den Einbezug in die Sommerbetreuung schließe ich kategorisch aus. Nicht, weil ich sage, das sollen die Lehrpersonen nicht machen, sondern auch mit Blick auf die Kinder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche unseren Kindern nicht ständig Schule gehen zu müssen. Und das mag jetzt seltsam anmuten, aber auch wenn Lehrpersonen in der Betreuung aktiv sind, sind das immer Lehrpersonen. Es ist immer mit Unterricht verbunden und es ist immer mit Bewertung verbunden. Das wünsche ich unseren Kindern nicht.
Das ist natürlich ein Argument. Aber könnte damit nicht, also mit mehr Präsenzzeit, also oder auch mit Einbeziehung der Lehrkräfte in die Sommerbetreuung, könnte damit nicht auch das Image der Lehrkräfte aufpoliert werden? Schließlich kennen wir ja die Proteste, die es von Seiten der Privatwirtschaft gibt. Dort schütteln ja sehr viele nur den Kopf, wenn es heißt, Lehrer fordern jetzt mehr Gehalt, haben aber mindestens 8 Wochen Ferien im Sommer und weitere knapp 4 Wochen Ferien unterm Jahr.
Ja, hier werden sehr viele Themen vermischt. Lehrpersonen, das ist Fakt, haben auch in anderen europäischen Ländern diese Ferienzeiten, auch wenn sie hier verschoben sind und die Sommerferien vielleicht nicht so lang sind. Das hat auch einen Grund. Und ich glaube, jeder und jede, die eine Zeit lang intensiv mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet hat, weiß auch, dass es einen Unterschied macht. Und ich kann das auch sagen, ob ich jetzt in einem Büro bin und Abstand brauche oder ob ich wirklich pädagogische Arbeit leiste. Es braucht längere Zeit, um sozusagen auch abzuschließen und dann auch wieder neu Kraft zu tanken. Und es ist ja nicht so, dass unsere Lehrpersonen in den Sommermonaten untätig sind. Viele sind noch bei der Matura eingesetzt, in der Mittelschule.
Deshalb spreche ich auch von mindestens für 8 Wochen und nicht von 12 Wochen.
Und wenn man darauf schaut, unsere Fortbildungstätigkeit spielt sich sehr viel auch im Sommer ab.
Also trotzdem 8 Wochen sind es dennoch im Sommer.
Also es sind nicht alle Lehrpersonen 8 Wochen lang mit der Schultasche in der Ecke zu Hause. Und wie gesagt, ich lade jeden und jede ein, das auch mal auszuprobieren. Wer mit Kindern gearbeitet hat, der weiß auch, wie intensiv das ist. Das Interessante ist, dass ja viele Eltern sagen, sie halten es nicht ein Wochenende alleine mit ihren Kindern aus, ohne irgendeine Bespaßung. Ich sage das mit einem Augenzwinkern, denn ich glaube, wir müssen die Dinge hier einfach ein bisschen auseinandernehmen.
Bildung am Abgrund, so nennt sich eine dieser beiden Aktionsgemeinschaften. Ihrer Meinung nach ist die Bildung tatsächlich am Abgrund. Was muss besser werden?
Also ich wehre mich ganz deutlich gegen diesen Begriff. Ich unterstütze die Lehrpersonen in ihren Gehaltsforderungen, aber ich lehne den Begriff Bildung am Abgrund ab. Aus mehreren Gründen. Bildung bedeutet nämlich alles. Bildung bedeutet auch die Arbeit der Lehrpersonen. Und die ist nicht am Abgrund. Wir haben ein sehr, sehr hohes Niveau. Im Unterricht, im Unterrichtsangebot. Wir haben sehr, sehr gute Leistungen bei unseren Schülerinnen und Schülern. Und ich traue mich auch, das so plakativ zu sagen, weil wir dafür auch wieder Daten haben. Wir stehen bei Lernstandserhebungen sehr gut da. Unsere Schulen werden ja alle extern evaluiert. anonym. Da gibt es dann Befragungen von allen Eltern, allen Schülerinnen und Schülern, allen Lehrpersonen. Die Werte sind wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr hoch. Also Bildung steht nicht am Abgrund. Wenn wir auch die Ausstattung anschauen, ich meine jetzt sowohl die Häuser, außer die paar wenigen Schulen, wo wir nachziehen müssen oder was Land und die Gemeinden nachziehen müssen. Aber wir haben wunderbare Lernlandschaften. Wir haben auch, und das muss auch gesagt werden, ich weiß, das hört niemand gern, wir haben einen guten Personalschlüssel. Wir haben einen Schlüssel von einer Lehrperson im Schnitt auf 8 Kinder. Wir haben unterschiedliche Berufsbilder, die mit den Kindern arbeiten, um bewusst auch Antworten auf gesellschaftliche Fragen zu geben. Also wenn ich dann sage, das ist Bildung am Abgrund, dann halte ich das einfach für extrem überzogen.
Meine Frage ist, warum treten Sie denn mit den Protestgruppen im Finchgau und auch im Pustertal nicht stärker in Kontakt?
Also ich habe wahrgenommen, dass diese Gruppierungen sich vorrangig natürlich an die Politik richten und das ist auch gut so, weil natürlich die Forderung nach Gehalt dahinter steht und in diesem Bereich habe ich ja überhaupt keine Zuständigkeit, sondern versuche nur auf den Ebenen, auf denen ich kommuniziere, das Thema anzusprechen. Alle anderen Gesprächsanfragen nehme ich natürlich sehr gerne an, aber ich steige nicht in eine Diskussion ein, die eben den Slogan lanciert, Bildung steht am Abgrund. Qualitätsmarke Bildung, sehr gerne. Wir sind auch immer wieder in Austausch mit Lehrpersonen. Ich bin auch mit den Lehrerverbänden im Austausch, denn es gibt ja institutionalisierte Gruppierungen, sehr gerne, aber ich trete nicht in der öffentlichen Diskussion auf, weil ich glaube, gewisse Dinge gehören auf die Ebene, wo sie hingehören, zwischen die Menschen. Und ja, da stehe ich dann immer für einen Austausch bereit.
Eine der Feststellungen der Protestgruppen lautet ja, immer mehr Kinder mit Diagnosen, immer mehr Kinder mit Migrationshintergrund treffen auf Lehrpersonen mit immer schlechterem Gehalt. Was also tun?
Ja, wir können natürlich die Augen verschließen und sagen, wir würden uns wünschen, alles wäre wie früher, wobei den Spruch kennen wir ja schon, der reicht ja ganz, ganz weit zurück. Einmal, es tut uns gut, wirklich möglichst nüchtern auf den Sachverhalt zu schauen. Es gibt nicht einen Anstieg an Schülern mit Migrationshintergrund in unseren Schulen. Also die Zahl ist seit Jahren ist leicht gesunken und ist jetzt stagnierend.
Aber einen Zuwachs an Kindern mit Diagnosen?
Den gibt es. Da stellt sich für mich mittlerweile aber auch die Frage, woher kommt das? Ich glaube, es wird auch viel, viel mehr getestet. Für mich ist auch die Frage, zu welchem Zweck? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wir haben die Möglichkeit in der Schule jetzt schon zu individualisieren, zu personalisieren. Es gibt nicht die Standards, wie zum Beispiel in Österreich, Klinge, über die jemand springen muss, sage ich manchmal ein bisschen provokant. Wenn ich sage als Lehrperson, ich bin dafür nicht ausgebildet, dann mag das stimmen, aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Kein Beruf kann sagen, dafür bin ich nicht ausgebildet, also mache ich das nicht. Wir versuchen natürlich durch sehr viel Unterstützungsangebot im Bereich der Fortbildung, Lehrpersonen auf diesem Weg zu begleiten. Sehr oft wird gefordert, sagt uns genau, was wir tun sollen. Wir haben auch nicht alle Antworten, aber wir versuchen zumindest, wissenschaftliche Ergebnisse in die Fortbildung einzubauen und dann Lehrpersonen zu unterstützen.
Die Aktionsgemeinschaft Bildung am Abgrund kritisierte in einem offenen Brief die mangelnde Wertschätzung für Lehrkräfte. Von wem bekommen denn Ihre Lehrkräfte zu wenig Wertschätzung? Von den Eltern? Von der Politik, von der Privatwirtschaft, von der Gesellschaft oder wertschätzen Sie auch als Landesschuldirektorin Ihre Lehrkräfte nicht ausreichend?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Wertschätzung ist etwas sehr Individuelles, auch individuell Wahrgenommenes. Im Moment wird natürlich Wertschätzung sehr viel mit Gehalt in Verbindung gebracht oder eben auch mit sage ich mal, so ein bisschen Gasthausparolen. Ja, Lehrer haben am Vormittag recht, am Nachmittag frei, so lange Sommerpause und so weiter. Also ich glaube, auf solche relativ flache Aussagen braucht man auch nicht eingehen und darauf braucht man sich auch nicht aufhängen, denn ich glaube schon, dass Lehrpersonen, und das macht den Beruf auch so einzigartig, jeden Tag eine Rückmeldung bekommen und auch Wertschätzung bekommen von den Schülerinnen und Schülern. Ich glaube, es gibt keinen Beruf, wo ich am Ende also regelmäßig im Jahreskreis, jedes Jahr am Ende des Schuljahres, Rückmeldung, wertschätzende Rückmeldung bekomme von Eltern, von Schülerinnen zum Beispiel. Das gibt es in einem Büro nicht. Ich vergleiche es immer damit. Es ist auch vieles selbstverständlich geworden. Ich versuche, meine Wertschätzung dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass ich versuche, in den Schulen, dort, wo ich eingeladen werde, präsent zu sein. Ich nehme mir viel meiner Arbeitszeit auch, um bei Veranstaltungen präsent zu sein, wo Lehrpersonen und Schülerinnen zeigen, was sie geleistet haben. Ich schreibe regelmäßig um Weihnachten und üblicherweise auch am Jahresende einen Brief an die Lehrpersonen. Der wird auch unterschiedlich aufgenommen. Manche schreiben, den könnte man sich auch sparen. Aber ich nehme auch wahr, dass Lehrpersonen es auch schätzen, dass man diesen Rhythmus des Jahres sozusagen auch mit ihnen geht. Ich kann dort meine Botschaften senden. Ich versuche natürlich auch in der öffentlichen Diskussion immer wieder aufzuzeigen, was Schule und was Lehrpersonen leisten. Und ich versuche auch gewisse Dinge von den Lehrpersonen wegzuhalten.
Am Freitag dieser Woche endet das Schuljahr 2024/2025. Wie sieht es jetzt bei Ihnen aus? Wird es auch für Sie ruhiger oder kommt für Sie jetzt erst die richtig heiße Phase, also die Zeit der Vorbereitung auf das kommende Schuljahr?
Nein, der Sommer ist auch für uns eine Zeit, wo wir uns mit Ruhe der Konzeptarbeit widmen können. Zum einen natürlich zuerst der Begleitung der Abschlussprüfungen. Es stehen ja Besuche an in den Mittelschulen und auch während der Matura. Aber danach ist so ein bisschen für uns die Zeit gekommen, um auch zu schauen, was bringen wir auf den Weg für das neue Bildungsjahr. Wir sind mit dem Ministerium in Kontakt. Also es ist eher eine Zeit des Auslotens, Denkarbeit, aber wesentlich ruhiger natürlich auch als während des Schuljahres, wo es dann manchmal eben auch Themen gibt, die aufploppen, wo man am Morgen noch nicht weiß, was am Nachmittag dann kommt.
Frau Falkensteiner, danke Ihnen vielmals für dieses sehr offene Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Sommer.
Danke vielmals und ich wünsche allen Lehrpersonen, allen Schülerinnen und Schülern und natürlich auch den Eltern gute, erholsame, aber auch anregende Sommerferien.
Das war Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner und ein sehr offenes Gespräch über die Situation der Bildung in Südtirol, jetzt wenige Tage vor Schulende. Nun aber zur aktuellen FF. Worüber berichten wir in der aktuellen Ausgabe? Auf der Titelseite zu sehen ein paar Köpfe, Reinhold Messner zum Beispiel oder Giorgio Moroder, Bischof Ivo Muser oder Künstler Gotthard Bonnell. Was sie verbindet? Sie bilden einen Club der alten Männer. So jedenfalls lautet der Titel der heutigen FF. Sie zählen also zu jenen Persönlichkeiten, denen eine Ehrenbürgerschaft zuteil wurde. Unsere Redakteure Karl und Silke Hinterwaldner, Julia Staffler und André Werth haben die vergangenen Monate eine umfassende Recherche angestellt, wer denn die Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger der Südtiroler Gemeinden sind. Und diese Recherche ergab ein eindeutiges Resultat. Von den über 500 Ehrenbürgerschaften gingen gerade einmal 19 an Frauen. Wer die geehrten Persönlichkeiten sind und warum darunter nur so wenige Frauen sind, dieser Frage gehen wir in der aktuellen FF-Titelgeschichte nach. Einer, der noch ein Ehrenbürger werden könnte, ist Alexander Rieper, der neue Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol. Mit ihm hat Silke Hinterwaldner ein Interview geführt. Und einer, dem keine Ehrenbürgerschaft zuteil wurde, ist Alexander Langer, der Kopf der Südtiroler 68er-Bewegung, der Vater der Grünen und Maniagos Gegenspieler. Georg Mayer hat mit seinem Weggefährten Gottfredo Fofi ein Interview geführt und gefragt, was Alexander Langer, der sich vor 30 Jahren das Leben genommen hat, hinterlassen hat. Eine seiner Antworten, ich zitiere Gottfredo Fofi, die Welt nicht hinnehmen, wie sie ist. Zitat Ende. Ja, und abschließend darf ich jetzt noch auf einen interessanten Artikel in unserem Kulturteil verweisen. Markus Lacher ist der Frage nachgegangen, wie Veranstalter mit Kulturschaffenden aus Russland umgehen. Lacher hat dazu auch ein Interview mit dem in Völz lebenden international erfolgreichen Dirigenten Philipp von Steinecker geführt. Er sagt, er würde die Einladung von Künstlerinnen und Künstlern niemals am Pass oder an der Wohnadresse festmachen. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie's gut!